SWR 2 Wissen.
Und?
Holzrückepferde bei der Arbeit in einem Wald westlich von Stuttgart. Ein Gespann zweier massiger Kaltblüter hält auf Zuruf an. Ihr Fuhrmann schlingt eine Eisenkette, die die Tiere hinter sich herschleifen, um ein Ende eines 5 Meter langen Stücks eines entasteten Buchenstamms. Auf erneuten Zuruf ziehen die Pferde kraftvoll an und der Stamm setzt sich in Bewegung. Die Kaltblüter schleifen ihn zum nächsten Fahrweg, wo er auf einen LKW geladen wird.
Jetzt komm, komm.
Eine Zusammenarbeit von Tier und Mensch, die von beiden Seiten Vertrauen, Verlässlichkeit und Genauigkeit verlangt. Und eine uralte Technik aus den Zeiten, als Pferde noch unverzichtbare Arbeitspartner und Kulturgefährten des Menschen waren. Dabei sind sie von ihrer Natur her hochsensible und schreckhafte Fluchttiere.
Pferd und Mensch. Eine Kulturgeschichte von Petra Stahlbuss.
Rückepferden begegnet man heute nur noch selten im Wald. Doch bei regionalen Holzrücketurnieren, wie den baden-württembergischen Meisterschaften auf dem Storchenhof bei Karlsruhe, kann man die schweren Arbeitspferde regelmäßig erleben. Auf einer großen Wiese ist ein Hindernisparcours aufgebaut. Daneben warten 6 Gespanne auf ihren Einsatz. Die Fuhrleute sind Frauen und Männer aller Altersklassen. Die jüngste Teilnehmerin ist 14 Jahre alt. Holz mit Pferden zu rücken, ist für die meisten der Fuhrleute Sport und Freizeitbeschäftigung.
Komm, Babel, vorwärts! Biest! Biest!
Gerade kommt Colette Hein aus Enzklösterle an. Mit Babel, einem braunen polnischen Kaltblut mit blonder Mähne und blondem Schweif.
Das hat man noch von den alten Leuten. Die haben das schon damals so gemacht. Warum das jetzt so ist, dürfen Sie mich jetzt leider nicht fragen. Also das weiß ich jetzt leider nicht. Das ist halt mir so beigebracht worden, dass man das heute rechts hat und links wiest. Und ich kann es Ihnen echt nicht sagen. Das ist herkommt.
Babel senkt so kraftvoll seinen Kopf zum Gras, dass er seiner Betreuerin die Zügel aus der Hand reißt. 700 Kilo bringt er auf die Waage, sagt Colette Hein. Doch damit ist Babel eher ein Leichtgewicht unter den Kaltblutpferden. Beim ersten Turnierlauf sei er heute leider nicht bei der Sache gewesen.
Er ist ein bisschen stur, er widersetzt sich halt gerne. Also, aber er kann eigentlich auch ganz anders. Also er kann auch richtig gut und auch gerne vorwärts gehen. Aber manchmal auch so Tage, da komme ich heute nicht, komme ich morgen. Die Maschine läuft immer kontinuierlich gleich. Ein Pferd ist halt ein Lebewesen, der ist halt mal gut drauf, mal ist mal weniger gut drauf. Da muss man sich halt drauf einstellen und dann damit klarkommen. Ein Pferd ist ein Fluchttier und man muss immer mit allem rechnen. Und auf der Maschine sitzt man halt drauf und lässt halt vorwärts laufen. Und beim Pferd muss man immer dabei der Sache sein, sonst funktioniert es nicht. Das ist halt das Gefühl, das Miteinander, Lebewesen und Mensch, ist halt, finde ich jetzt, viel interessanter als mit der Maschine.
Was Hobbyfuhrleute heute fasziniert und reizt, ein Pferd dazu zu bringen, seine Kraft in ihren Dienst zu stellen, war jahrtausendelang Notwendigkeit. Pferde waren als Zug- und Transporttiere unverzichtbar, bevor Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren erfunden wurden. Millionen Pferde prägten nicht nur die Landwirtschaft vieler Länder, sondern auch die Städte in einer heute kaum noch vorstellbaren Weise. Professor Ulrich Raulf, Historiker und Leiter des Literaturarchivs Marbach, erzählt.
Das Bild der Stadt und das Geräusch der Stadt, der Geruch der Stadt, bis hin zur Architektur der Stadt, wird dominiert von diesem engen Zusammenleben von Menschen und Pferden. Denn die Pferde wohnen ja auch in der Stadt. Das heißt, es gibt Architektur für die Pferde. Es gibt große Ställe, also gerade für die innerstädtischen Verkehrsbetriebe, die also unendlich viele Pferde gebrauchen. Und von daher ist die Stadt des 19. Jahrhunderts ist voller Pferdeställe. Zum Teil 2, 3, 4 Stockwerke hoch. Die Pferde laufen da über Rampen bis in den 3. oder 4. Stock oder werden mit Aufzügen hochgebracht. Diese Städte haben Trinkbrunnen für die Pferde. Und diese Städte sind umgeben von einem Hafergürtel, Im weiten Umkreis dieser Städte, bis zu 50 Kilometer oder so, wird Heu und Hafer für die Pferde angebaut. Das heißt, diese Stadt hat eine ganz andere Ökonomie, abgesehen davon, dass sie eben auch eine ganz andere Ökologie hat, nämlich dieses besagte Zusammenleben von Menschen und Pferden, dass sie anders aussieht, dass sie sich anders anhört. Und sie riecht auch anders. Also wenn Sie sich vorstellen, also welche ungeheuren Mengen also von Pferdedung und Pferdepisse da ständig jeden Tag auf so eine Stadt niederging und in den großen Städten jeden Tag 20 tote Pferde, die abtransportiert werden müssen, dann können Sie sich vorstellen, dass diese Städte also eine ganz andere sinnliche Anmutung haben als eine heutige Stadt.
Der Einsatz dieses schreckhaften Fluchttiers im Verkehrschaos der Städte barg Gefahren für Mensch und Pferd. Unfälle, auch mit Todesopfern, waren an der Tagesordnung. Nicht nur im Verkehr dienten Pferde als Zugtiere, oft geschunden bis zum letzten Atemzug. Auch bei Kaufleuten und Fuhrunternehmen, bei der Post, in der Treidelschifffahrt, im Bergbau und in der Industrie waren Pferde jahrhundertelang enorm wichtig. Die industrielle Revolution steigerte den Bedarf an Pferden sogar noch.
Industrielle Revolution und Mechanisierung im 19. Jahrhundert, dann denken wir an die Eisenbahn, dann denken wir an die Spinnmaschinen, die große, schwere Maschinerie in den Fabriken und so. Aber was wir nicht bedenken, ist, dass je mehr sie also Maschinen einsetzen, große, schwere, stationäre Maschinen, umso mehr erhöhen sie gleichzeitig den Transportbedarf. Und den befriedigen in erster Linie Pferde und von Pferden gezogene Wagen. Deshalb steigt der Pferdebedarf im 19. Jahrhundert so. Und auch die Armeen setzen immer mehr schweres Gerät ein und werden immer logistikabhängiger. Das heißt, sie müssen immer mehr Material transportieren. All diese Faktoren führen dazu, dass die Pferde ganz wichtige Agenten der Modernisierung im 19. Jahrhundert sind, bis sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts und im Übergang zum 20. dann zum Opfer dieser Mechanisierung werden. Insofern kann man sagen, haben die Pferde also zu ihrer eigenen Ausquartierung aus der Geschichte mit beigetragen.
Ulrich Raulf vermisste lange eine angemessene kulturgeschichtliche Würdigung der Pferde und ihres Beitrages zu Fortschritt und Zivilisation. So hat er nun selbst diese Würdigung verfasst. Doch sie geriet zu einem Abgesang. Das letzte Jahrhundert der Pferde, Geschichte einer Trennung, ist der Titel des 400 Seiten starken Buches, das auf seinem Schreibtisch liegt.
Menschen und Pferde können eine historisch einmalige und auch auf die anderen Spezies gesehen einmalige Verbindung miteinander eingehen. Und diese Verbindung ist eben besonders eng und sie ist historisch ungemein wirksam geworden. Das Erstaunliche ist nur, in wie kurzer Zeit sie endet. Also stellen Sie sich vor, 6000 Jahre gemeinsamer Geschichte und dann geht das innerhalb von wenigen Jahrzehnten auseinander. Das ist dramatisch. Und das zweite Erstaunliche dabei ist, diese Trennung von den Pferden, also von diesem großen, engen, beruflichen Zusammenleben der Menschen mit den Pferden, das hat sich vor 3-4 Generationen aufgelöst und ist heute schon fast vergessen.
Ein Mann um die 40, mit Strohhut und waldgrünem T-Shirt mit der Aufschrift Fuhrmannsgemeinschaft Nordschwarzwald, tritt an den Hindernisparcours der baden-württembergischen Holzrückemeisterschaften. Ronny Fleischer, der Besitzer von Babel. 2014 wurden die beiden baden-württembergische Meister. Fleischer hatte den Beruf des Holzrücke-Gespannführers noch in der DDR gelernt, kurz vor dem Mauerfall. Heute ist er einer von wenigen in Deutschland, die erwerbsmäßig Holz rücken. Für ein Auskommen reicht es allerdings nicht.
Wo ich hier angefangen habe, 92, da haben sie zu mir gesagt, in 100 Jahren werden keine Pferde mehr eingesetzt. Das hat Forst am Kaldenbronn, ein Forstwirt gesagt und zwei Förster. Die haben gleich gesagt, also in 100 Jahren. Die Technik ist so weit fortgeschritten, da werden keine Pferde mehr eingesetzt. Und man sieht, jetzt kommt doch, die Pferde werden in großen Rahmen wieder eingesetzt, also jetzt in Baden-Württemberg verteilt. Aber es werden immer mehr wieder die Pferde im Wald eingesetzt, ob Pflügen oder Holzrücken, egal.
Im neuen Nationalpark Schwarzwald zum Beispiel räumt Ronny Fleischer mit seinem Kaltblut Babel die Wanderwege von heruntergefallenen Ästen. Im Stadtwald von Baden-Baden rückt er Holz und pflügt auf steilen Abhängen Furchen, in die Weißtannen eingesät werden.
Auf dem Waldboden, wir machen ja nichts kaputt. Wir sind halt wendiger, viel wendiger als die Maschine. Und das Pferd kann halt ganz anders variieren. Wenn sie mit der Maschine das machen würden, müssten sie die Gassen größer machen und der Bodendruck wäre viel zu groß. Und mit dem Pferd ist halt eine günstige Variante für den Waldbesitzer und besser ist es für den Boden auf jeden Fall.
Auch Fritz Gruber, Betreiber des Storchenhofs, auf dessen Gelände die Meisterschaften stattfinden, liebt es, in der Natur im Takt der Pferde zu arbeiten. Und das schon seit 25 Jahren. Seine Leidenschaft für die Kaltblüter verbindet sich mit seiner Begeisterung für alte Landwirtschaftstechniken. Unter seinen Auftraggebern ist auch das Regierungspräsidium Karlsruhe, das Naturschutzflächen von Gruber und seinen starken vierbeinigen Arbeitskollegen pflegen lässt.
Der Sinn von Kaltblutpferden oder von Pferden, von Tieren im Einsatz in der grünen Landwirtschaft liegt A darin, dass man nicht mit einem Kreiselmähwerk das alles totschlägt und alles kurz und klein hackt, sondern eben mit einem langsam arbeitenden Messerbalken, der eine entsprechende Bodenabstandshöhe hat, dort das Gras schneidet. Das bedeutet, das wird in 10 cm Höhe geschnitten und alles, was darunter ist, jeder Frosch, jedes Kleinlebewesen, jede Maus, wird dadurch nicht verletzt. Wenn Sie da mit einem 6 oder 8 Meter breiten Mähwerk drüber fahren, mit einer kmh-Zahl von 15 bis 20 Stundenkilometer, dann hat kein Lebewesen mehr die Möglichkeit, hier links oder rechts zu entweichen. Mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 5 Stundenkilometer, die das Pferd vorgibt, und der entsprechenden Höhe, in Verbindung mit der Messertechnik ist da eben eine viel größere Überlebenschance für die Tiere, Flora, Fauna gegeben.
Einst vom Aussterben bedroht, hat das Kaltblutpferd mit dem aufkommenden Umweltbewusstsein im 21. Jahrhundert neue Nischen gefunden. Und es wird auch weiterhin als Fleischlieferant gezüchtet. Am Beginn der gemeinsamen Kulturgeschichte von Mensch und Pferd stellten prähistorische Jäger Wildpferden ihres Fleisches wegen nach. Darauf lassen unter anderem prähistorische Knochenfunde in Burgund schließen. Die ältesten Pferdedarstellungen, zum Beispiel die Höhlenmalereien in Lascaux, sind mehr als 30.000 Jahre alt. Auch die kleine Wildpferdfigur aus Elfenbein, die in der Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde, ist etwa so alt. Vor etwa 8000 Jahren haben sich dann in verschiedenen Regionen der Welt die ersten Menschen wagemutig auf den Rücken der damals noch recht kleinen Pferde geschwungen. Und damit begann eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit.
Damit kommt das Tempo in die Geschichte. Und in dem Moment, wo sie schnell werden, werden sie eben auch stark, werden sie gefährlich und können sie Herrschaft ausbilden über viel größere Bereiche, als sie das vorher konnten. Und sie können diese Herrschaft auch sichern, weil sie können diesen Machtbereich kontrollieren. Sie können Geschichte machen. Menschen und Pferde zusammen haben Geschichte gemacht.
Viele Völker waren in ihrem Lebensstil, ihrer Wirtschaftsweise und Weltanschauung durch das Pferd geprägt. Die Reitervölker der eurasischen Steppen zum Beispiel. Legendär sind die Eroberungsfeldzüge der Mongolen, die auf Pferden bis an die Grenzen Mitteleuropas vordrangen. Ihr reiterliches Können und ihre hochentwickelte Kriegsführung machten sie den mittelalterlichen Europäern überlegen. Sie ritten bereits mit Steigbügeln, was ihnen beim Bogenschießen vom Sattel aus mehr Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit verlieh. Sie konnten ihre Pfeile sogar im gestreckten Galopp nach hinten abschießen. Oder die Indianer der nordamerikanischen Prärien. Sie fingen verwilderte Pferde, die Spanier im 16. Jahrhundert mitgebracht hatten, entwickelten sich zu exzellenten Reitern und schufen so eine nomadische Jagd- und Kriegskultur.
Wenn Sie jetzt fragen, was sind die großen historischen Leistungen des Pferdes gewesen? Ja, alle großen Leistungen, die es mit den Menschen gemeinsam verbracht hat. Und das sind eben leider nicht nur zivile. Das ist leider eben nicht nur Ackerbau und Transport und vielleicht Sport, sondern eben auch militärische und kriminelle Belange. Also kaum haben die Menschen gelernt, die Pferde anders als Nahrungsquelle zu benutzen, nämlich also für praktische Zwecke zum Transport und zum Reiten, da führen sie Krieg mit Pferden und sind da ihren Mitmenschen natürlich haushoch, buchstäblich haushoch überlegen.
Bückeburg, die ehemalige Residenzstadt des Fürstentums Schaumburg-Lippe bei Hannover. Vom Marktplatz aus führt ein prächtiger gemauerter Torbogen direkt in den Hof von Schloss Bückeburg. Drei kostümierte Reiter, schwarze Dreispitze auf gezopftem Haar, lange rote Gehröcke und weiße Halstücher, reiten auf Schimmeln durch den Hof. Es sind die Pferde und Hofbereiter der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg. Sie ist die einzige Hofreitschule in Deutschland und wird privat geführt. 1608 gegründet, 1787 geschlossen, wurde sie 2004 wiedereröffnet. Im Barock wurde Reiten zu den Künsten gezählt, wie Theater, Musik und Malerei. Reiteleve Xavier führt auf dem 20-jährigen andalusischen Hengst Brioso eine Galopp-Pirouette vor. Sie hätten bei Hofe eine gute Figur gemacht, die beiden. Und genau darum ging es bei der barocken Reiterei. Sich souverän und voller Leichtigkeit zu Pferde präsentieren zu können, dafür übten Adlige viele Jahre an Reitakademien und historischen Hofreitschulen. Hunderte von ihnen gab es in Europa. An nahezu jedem Adelshof. In Bückeburg sind noch die historischen Stallungen erhalten. Und dort beginnt gerade eine Führung mit der Direktorin Christine Krischke.
Sie befinden sich in dem Marstall des Fürstenhauses zu Schaumburg-Lippe. Wurde gebaut vor etwa 400 Jahren, so bis 1621 fertiggestellt. Insgesamt waren hier zu besten Zeiten 260 Hengste untergebracht. Heute sind es noch glatt ein Zehntel, 26. Und ich denke, dass ich Ihnen die Pferde von nahem zeige, ist immer so das Highlight in der Marstallführung. Darum beginnen wir auch in unserem sogenannten unteren Stall und ich darf Sie bitten, mir zu folgen.
Vorbei an alten Kupferstichen, historischen Sätteln und Zaumzeug geht es zur Kollektion aller noch existierenden barocken Reitkunstpferderassen, wie Christine Krischke ihre Hengste nennt. Sie sehen anders aus als die heutigen hochgewachsenen, meist braunen Sportpferde. Die Körper sind kleiner und kompakter, die Hälse mächtiger und die meisten sind Schimmel.
Ich habe mir erlaubt, mich in die Box von meinem Maestoso Amata zu begeben, unserem Lipizzaner-Hengst. Das ist eines der bewährtesten Pferde, die wir haben, eines der intelligentesten. Was so ein Königspferd ausmacht, ist natürlich, es muss ein Schimmel sein. Die Reiter der Schimmel waren bis Ende des 18. Jahrhunderts immer die Befehlshabenden. Und darum wurden die Lipizzaner kaiserlich königlich, auch als Schimmel gezüchtet, auch vor die Kutsche gespannt. Waren Schimmel vor dem Wagen, saß dort drin eine gehobene Persönlichkeit. Und in dieser Zeit war es auch üblich, die Befehlshaber nicht zu erschießen, zu erkennen an ihren Schimmeln als Reittiere.
Lipizzaner waren die königlichen Rösser der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Rund 30 Ochsen war damals der Gegenwert für ein Tier. Circa 50.000 Euro in heutiger Kaufkraft, rechnet Christine Krischke vor. Der materielle Wert eines so edlen Pferdes ging mit seinem immateriellen Wert einher. Es verhalf seinem Reiter zu einem erhabenen Auftritt.
Also sie haben die Kavaliersperspektive, wie man sagt. Sie haben den weiteren Blick von oben und sie sitzen natürlich auf einem Tier, das den anderen gefährlich werden kann. Und sie sind schnell. Na, und Schnelligkeit verbindet sich eben also auch gern mit der Macht. Und das alles wandert in diese Figur ein und macht also diese ganz einfache Figur, Mann auf Pferd, zur idealen Ikone der Herrschaft. Und das hat viele Jahrhunderte gehalten, ist das Bild vom Herrscher identisch mit Mann auf Pferd.
Reiterstandbilder in vielen Ländern geben Zeugnis von dieser Art der Machtinszenierung. Im Krieg konnte aber auch das Leben eines Herrschers von seinem edlen Ross abhängen. William Shakespeare lässt König Richard III., umringt von Feinden, verzweifelt über das Schlachtfeld von Bosworth rufen: ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Einige Herrscher hatten Lieblingspferde, denen sie sich eng verbunden fühlten. Das letzte Leibpferd Friedrichs des Großen, Condé, durfte sich an Melonschnitten und Feigen in den königlichen Rocktaschen bedienen. Es wurde ohne Sporen und Gerte geritten und führte nach Friedrichs Tod, testamentarisch verfügt, ein fürstliches Leben im Schlosspark von Sanssouci. Condés Haut wurde ausgestopft. Sein Skelett ist im neuen Palais in Potsdam ausgestellt. Und dem württembergischen König Friedrich I. brach der Tod seiner Schimmelstute Helene fast das Herz. Er ließ ihr ein großes Begräbnis mit militärischen Ehren zuteil werden.
Das andere Pferd, dem ich mich hier zuwende, ist ein Berberpferd. Berberpferde sind die älteste kultivierte Pferderasse der Welt. Es ist in Höhlenritzungen im Hoggergebirge in Algerien 2200 vor Christus in die Wände geritzt worden, dass Menschen auf Berberpferden saßen und Jagd betrieben. Das muss schon eine fortgeschrittene Reiterei gewesen sein. Ein Berberpferd hat immer den Menschen als vollkommen vollwertigen Sozialpartner in seiner züchterischen Geschichte angelernt bekommen. Und das ist genetisch verankert. Die begehrtesten Kriegspferde, schon zu Zeiten der manessischen Liederhandschrift, schon zu Zeiten Friedrichs des Staufenkaisers, Friedrichs II., 1226, gründete der in Neapel eine Pferdezucht auf der Basis von Berberpferden, die sich dann Neapolitaner nannte durch die folgenden Jahrhunderte. Je mehr Berberanteil drin war, desto besser waren sie kriegstauglich, weil sie auf engstem Raum galoppieren konnten. Je mehr dekorative oder repräsentative Aspekte hineingezüchtet wurden, wie besondere Knieaktion, aufwendige Trabbewegungen mit schlenkernden Gliedmaßen, die dann wie eine Verzierung aussahen, desto weiter entfernte sich die Kriegstauglichkeit und desto mehr kamen so Aspekte wie ich will Eindruck schinden bei Hofe zum Tragen. Und ja, spätestens Anfang des 18. Jahrhunderts hat man effektiv keinen Nahkampf zu Pferde mehr betrieben, sondern nur noch bei Hofe zu zeremoniellen Anlässen so getan, als ob.
Eindruck schinden mithilfe der Pferde wollte auch Friedrich der Große, als er 1750 in Potsdam ein sogenanntes Karussell durchführte. Diese prunkvollen Reiterfestspiele, auch Rosseballett genannt, waren zwischen 1650 und 1800 en vogue. Sie dienten der Zurschaustellung von Reichtum, Macht und reiterlicher Überlegenheit auf dem Parkett europäischer Machtpolitik. Diplomatie mit Pferden. Die Gäste von Friedrichs opulentem Karussell waren Diplomaten und hohe Politiker verfeindeter Länder.
Und die versuchte er damit, erstens davon zu überzeugen, dass sein Geld nicht alle war, dass er immer noch Geld gehabt hätte, um weiter Krieg zu führen. Er kann sich's leisten, Hunderttausende von Talern für ein Karussell zu verschwenden. Und zweitens, um zu zeigen, wie gut die Offiziere reiten konnten und mit Waffen umgehen konnten. Und das hat durchaus die Leute beeindruckt und davon abgehalten, Angriffskrieg zu führen.
In ihren Vorführungen präsentiert die Bückeburger Hofreitschule historische Reitkunstfiguren. Die erstaunlichste ist eine Art Zweitaktiker-Schaukelpferdgalopp, Corbett genannt. Auf der Stelle vorwärts, seitwärts oder sogar rückwärts geritten. Er diente dazu, im mittelalterlichen Schwertkampf möglichst nah an den Gegner heranzukommen. Aus der Corbett heraus konnte das Pferd auch hochspringen und ausschlagen. Die Kapriole, eine mitunter tödliche Attacke. Sie wird bereits um 400 vor Christus als Kriegstechnik erwähnt. Die Bückeburger Stallbücher belegen, dass die barocken Reitkunstpferde noch im hohen Alter von 26 oder 28 Jahren ihre Reiter tänzelnd über die Bahn trugen. Heutige Leistungspferde gelten viel früher als verschlissen. Die moderne Reitweise sei in der Zeit um 1800 entstanden, in der Ära Napoleon Bonapartes. erzählt Christine Krischke. Damals brauchte man Pferde nicht mehr als Gefährten im Kampf Mann gegen Mann, sondern vor allem zum Truppentransport. Die Ausbildung von Pferden und Reitern zielte darauf ab, sie schnellstmöglich zum Schlachtfeld zu bringen.
Und dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Pferd nicht völlig ausgestorben ist bei uns, lag daran, dass sich einige engagierte Militärreiter aus dem Dritten Reich herübergerettet haben, höhere Offiziere, die gesagt haben, ich kann so gut reiten, ich möchte, dass das Reiten nicht ausstirbt und wir machen daraus einen Sport. Also Reiten hat heute einen ganz anderen Stellenwert und ich kann auch nicht behaupten, dass ich die damalige Zeit gerne zurückholen möchte, obwohl ich manchmal verfluche, dass das Reiten ein Breitensport geworden ist, weil doch sehr viele Pferde sehr viel Ungemach erleben beim geritten werden.
Tierschützer setzen sich für die Abschaffung des Reitens und der Verwendung von Pferden zum Holzrücken oder Kutschenziehen ein. Sie haben bereits erreicht, dass der Einsatz von Brauereipferden auf den Cannstatter Vasen eingeschränkt wurde und dass in Städten wie Wien, London oder New York die Abschaffung der Sightseeing-Kutschen diskutiert wird. Im 21. Jahrhundert können wir uns offenbar die Frage leisten, ist es richtig, ein Pferd für menschliche Interessen zu benutzen? Etwa 1,2 Millionen Deutsche treiben heute Pferdesport. In der Bundesrepublik werden mehr als 1 Million Pferde gehalten. Davon rund 110.000 in Baden-Württemberg und 44.000 in Rheinland-Pfalz. Die Vielfalt der menschlichen Bedürfnisse, die Pferde erfüllen können, ist erstaunlich. Früher Arbeitstiere, Kampfgefährten, Herrschaftsikonen und barocke Tänzer, sind sie heute zwar nicht mehr Teil des Alltagsbilds, aber sie sind immer noch da. Als Freizeitpartner, Sportgeräte, Geldanlagen oder sogar als Therapiehelfer. Und noch gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das Wissen um den Beitrag der Pferde zu Zivilisation, Fortschritt und Kulturgeschichte nicht in Vergessenheit gerät.
Wenn der Historiker es schaffen kann, anderen Leuten klarzumachen, dass ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Verbindung wie die von Menschen und Pferden eigentlich ans Wunderbare grenzt, dann hat er seine Aufgabe erfüllt. Denn tatsächlich handelt es sich um ein Wunder, wenn sich ein Fluchttier und ein, naja, mit aller Vorsicht gesagt, Raubtier wie der Mensch verbünden zu historischer Tatgemeinschaft.